Hallo, da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen uns jede Woche alles rund um unsere geliebten Vierbeiner. Die größeren, die kleineren, die fälligen, die federigen.
Die schuppigen.
Die schuppigen. Der endlose Cliffhanger. Genau. Und diese Woche gibt es wieder eine Folge, weil Katharina härter im Nehmen ist als ich. Letzte Woche war ich krank und habe ausgesetzt, Katharina ist diese Woche krank.
Ach, solange ich noch atme.
Nehme ich mir ein Beispiel dran für die
Zukunft. Ich liege hier mit zwei Wärmflaschen.
Eine und orangene.
Genau, eine orangene an den Füßen auch noch.
Genau. Ja, ich habe gekniffen letzte Woche. Dafür habe ich diese Woche den unglaublichen Vorteil, dass ich alle alleine zutexten kann, weil Katharina nämlich ja gesagt hat, sie möchte heute nicht so viel reden.
Genau. Wundert euch also nicht. Sie hat mich nicht irgendwie zum Schweigen gebracht. Ich schweige freiwillig.
Genau. Diese Woche Hausmeisterliches. Ende März ist wieder ein Erste-Hilfe-Kurs geplant. Da müssen wir noch diskutieren über die Räumlichkeiten Indoor, Outdoor, wettertechnisch. Das teilen wir euch dann noch mit.
Ende März schneit es doch noch.
Ja, eben drum.
Ich glaube, Outdoor machen wir nicht.
Und genau, Anmeldungen und so gehen, glaube ich, schon auf unserer Seite goodmorning-pets.de. Mehr Hausmeisterliches fällt mir, glaube ich, nicht ein, außer mea culpa für die ausgefallene Folge. Wir haben unsere Technik optimiert. Wir dachten letztes Mal schon, wir hätten sie optimiert und es würde jetzt easy peasy gehen. Nee, wir sind dabei, um unsere Zeitlöcher besser übereinander zu packen, damit es keine Ausfälle mehr gibt. Ja, nächstes Mal, wenn ich krank bin, mache ich nicht so ein Flatterhuhn, sondern ich komme auch, dann redet Katharina. Und diese Woche erzähle ich ganz viel zu Harnsteinen, Blasensteinen, Grieß und wie das nicht alles heißt. Vornehmlich bei Hund und Katze gibt es, auch beim Vogel, hat dann oft Nierenprobleme als Ursache. Aber heute gibt es die lange Episode über Hund und Katze.
Okay, ich mache jetzt die Augen zu und lausche gespannt.
Genau, vielleicht sagst du mir erst das Erste und als Letztes, was du sagst sozusagen, was dich interessieren würde.
Huh, also ich verbinde das tatsächlich sehr viel mit der Katze, was ja nicht heißt, dass es die anderen nicht auch alle haben können.
Ah, die Kaninchen auch, siehst du, guck, nicht nur die Vögel, die Kaninchen haben auch ganz viele.
Ja, ja.
Die Meerschweinchen.
Und ja klar, was würde mich interessieren? Hauptsächlich natürlich, wie man es auch als Halter erkennt. Mhm. Dass da was im Argen ist. Ich meine, Niere hatten wir ja schon. Aber ne, das hängt ja irgendwie ein bisschen zusammen da mit dem Entwässerungssystem.
Ja, ja, hängt dran.
So gut. Halt.
Okay. Ja. Also, Vögel habe ich gerade im Einsatz abgehakt. Kaninchen. Könnten wir tatsächlich mal fast eine Kaninchenfolge zu machen. Kaninchen-Meerschweinchen-Folge zu deren Steinchen. Haben sie auch sehr gerne. Sie haben gerne wegen zu viel Calciumzufuhr Steine. Dementsprechend kann man sie mit weniger Calcium auch zum Teil zum Auflösen kriegen. Gibt so diverse Zufütterpräparate dann und man reduziert dann das Calcium-Intake im Futter und kann tatsächlich dann Chance haben, um eine Blaseneröffnung drumherum zu kommen. Also chirurgisch heißt, Meerschwein liegt auf dem Rücken, Bauch auf, Blase auf, Stein raus, Blase zu, Bauch zu. Und ja, muss halt im Ultraschall kontrolliert werden oder im Pipi oder im Röntgen. Bei Meerschweinchen und Kaninchen kann man es eben auch sehr oft im Röntgen kontrollieren, weil es röntgendichte Steine sind. Weil Calcium, das ist ja wie Knochen, sieht man ganz gut im Röntgen.
Da ahne ich ja schon wieder, dass die meisten Menschen, die ein Kaninchen oder Meerschweinchen haben, das irgendwo einsam oder allein draußen im Garten sitzt, das gar nicht merken, ne?
Ja, ist so. Ist oft so. Meistens hängen die dann irgendwie in den Seilen, weil es denen schlecht geht und sie nicht richtig gut fressen und trinken. Und dann wird ja, entweder kriegen sie Untertemperatur oder der Magen gast auf, weil sie nicht richtig fressen. Oder es fällt doch jemandem mal auf, dass irgendwie Pipiflecken fehlen oder dass die komisch aussehen. Ja. Aber ansonsten gerne auch mal verpasst und dann bei uns so ein Zufallstreffer für die, also ich glaube, die Menschen finden das wie so ein Zufallstreffer. Wir röntgen ja nicht nur aus Jux und Dollerei. Und dass sie dann auch wirklich groß sind, ne? Dass die einen guten Zentimeter groß sind oder so, nicht nur wirklich klein. Obacke. Ja, also eher eine Murmel.
Was heißt diese, ist denn in dem, sagen wir, Karnickelfutter so viel drin oder liegt das auch ein bisschen an diesen Nagesteinen? Die haben doch diese Steine.
Ja, Nagesteine, aber auch unterschiedliche Grünfutterquellen und so haben unterschiedlich viel Calcium drin und genau, zugefütterte Sachen dann zusätzlich, so Nagesteine oder irgendwelches Pelletsgedöns oder sowas, da muss man ganz gut gucken. Aber man kann halt auch gut was dagegen tun. Und auch die OP kann man überleben.
Ja, also, das ist schön, sonst würde sie auch.
Ja, aber es haben ja viele immer so viel Angst davor, ne, dass das alles nicht geht. Okay. Tatsächlich hatten wir gestern erst bei uns in der Praxis, es ist oft hinterher nicht die OP selbst, dass da irgendwas schiefgegangen ist oder sonst was, sondern das mangelnde Wissen, wie ich mein Kaninchen wieder in die Gänge kriege nach einer großen Bauch-OP. Weil die ja wirklich schlecht sind, da drin zu hungern. Oder die Meerschweinchen auch. Und wenn die dann halt nicht ans Fressen kommen und derjenige, der sich drum kümmern soll, sie nicht genug warm hält und nicht genug peppelt und nicht genug aufpasst, dass alle Schmerzmittel und alles da drin sind und dass sie dann schmerzbedingt vielleicht nicht fressen wollen oder so, dann ist die Sterberate relativ hoch. Aber man kann sie da, also das ist viel halt tatsächlich eher Managementfehler, als dass das dann die OP ist. Aber die Leute sagen dann, oh, der hat die Narkose gar nicht weggesteckt, der ist am Tag danach gestorben. Das hat aber nicht zwangsläufig was mit der Narkose zu tun. Kann natürlich auch, je nachdem, was sie gekriegt haben. Aber ja, guck, jetzt gab es doch einen recht langen Kaninchen-Exkurs. Kommen wir zu Hund und Katze. Wie Katharina schon sagte, man kennt es vorwiegend von der Katze. Der klassische Patient ist Kater, eher männlich, kastriert, mittelalt, bisschen zu dick, eher faul.
Also ich.
Du bist nicht männlich kastriert. Ja, stimmt. Und dein Fell ist auch nicht so plüschig überall am Körper.
Du hast recht. Du hast recht.
Und genau, also das ist der klassische Patient für Blasenprobleme, also für Blasensteine oder Harnsteine.
Löst man das dann nur über diese, es gibt ja diese Nierendiätfuttermittel, ne?
Mit, ja, es hängt ja davon ab, was. Also fangen wir mal an mit jetzt dem Kater und dieser Art von Steinen. Kätzchen tatsächlich selten. Und beim Kater ist der Penis halt vorne echt dünn.
Und oh Gott, so genau wollte ich das gar nicht wissen, ne?
Aber deswegen steckt es halt fest, ne? Also die haben erst nur so Grieß, sagen wir, dann fliegen da nur so, wenn du einen Ultraschall drauf hältst, fliegen da nur so Sachen drin rum, ne? Sieht wirklich aus so wie so Schneegestöber. Und dann können sich diese Schneegestöber natürlich zu immer größeren Bröckchen zusammenlagern. Und die werden dann natürlich auch ausgepinkelt. Und da oben die Harnröhre, das gilt jetzt für Hund wie Katze, da oben die Harnröhre halt breiter ist als unten am Penisausgang, kann natürlich sein, dass die was runterpinkeln, was oben noch geschmeidig fluffig durchging, was unten dann halt stecken bleibt. So. Und dann wird es spannend, weil dann geht es relativ zackig bergab. Im Wohlbefinden, im allgemeinen Befinden und auch in der Lebenszeit, die dann noch zu erwarten ist. Also wenn man das nicht mitkriegt, dass der Penis geblockt ist, dass da nichts mehr rauskommt, dann ist nach 2-3 Tagen eigentlich auch Ende. Das staut sich dann von der Blase hoch in die Nieren. Und dadurch kriegen die Nieren im Prinzip Symptome eines akuten Nierenversagens. Und wenn es dann irgendwann kann auch die Blase platzen oder sie schwitzt sozusagen Flüssigkeit in den Bauchraum aus, dann werden die untertemperiert und dann sind sie tot. Also das ist tatsächlich sowas. Also wenn kein Pipi mehr im Klo ist, würde ich eher zügig losgehen als langsam.
Okay. Genau. Ja, ist halt nicht,
Ist tatsächlich ein männliches Problem, ne?
Das ist ein männliches Problem. Hm. Okay. Also wenn die jetzt Freigänger sind oder so, da hast du vielleicht gar nicht so mit Pipi im Klo, ne?
Ja gut, dann hängt er einfach nur in der Ecke oder
und
kommt nicht wieder.
Und Schmerzen auch wahrscheinlich, ne?
Ja. Tut unglaublich weh. Diese volle Blase tut unglaublich weh. Der Penis, wenn man den dann vorlagert, um einen Katheter zu schieben, der ist oft dann so richtig tief dunkelblau angelaufen, weil der ja auch abgeschnürt ist, die Spitze davon. Genau, beim Hund geht es auch. Beim Hund sitzen die auch in der Harnröhre fest.
Und Hündinnen können es gar nicht kriegen, oder was?
Also die haben schon Grieß, aber das bei uns Frauen allgemein, Katze, Hund, Mensch, Affe, nein, aber ist so, ist die Harnröhre natürlich deutlich weiter und elastischer. Wir haben nicht so eine Engstelle, der Hund hat und der hat ja dann noch auch noch diesen recht langen, prominenten Penisknochen, wo es noch durch muss. Ne? Und das macht, da ist es ja einfach enger als bei uns. Dadurch hat man die Chance, haben wir die Chance, mehr von diesen Sachen abzupinkeln.
Deswegen muss ich auch immer so oft. Das ist ja auch grundsätzlich toll. Und du hast jetzt ja gesagt, kastrierte Kater. Warum die Kastrierten besonders? Warum nicht alle Kater?
Ich weiß gar nicht, tatsächlich muss ich sagen. Also vielleicht auch, wären es mehr Unkastrierte, auch wenn es mehr Unkastrierte gäbe. Das weiß ich gar nicht. Sind ja fast alle kastriert.
Nee, das stimmt natürlich.
Ich weiß es nicht. Also wenn, dann höchstens, weil sie einen Katabolen, also nicht so einen hart anabolen Stoffwechsel haben. Katabol nicht, aber das Testosteron ist ja, wie gesagt, eine sehr mächtige Waffe. Ob das noch zusätzliche Sachen hat, weiß ich gar nicht. Könnte ich mal auf meine Frageliste schreiben und nächste Woche sagen, ob da noch ein anderer Unterschied ist. Also ich würde denken, höchstens, weil der Stoffwechsel in sich langsamer im Sinne von gemütlicher ist. Die brauchen ja auch 20% weniger Energie.
Aber im Vergleich zum menschlichen Zweibeiner, da ist ja auch eher mal mit der Blase das ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, ne? Oder bilde ich mir das ein und habe ich das irgendwo...
Wie meinst du mit der Blase?
Naja, dass die, dass Männer, menschliche Männer da auch näher zu den Eier zu neigen und die sind ja nicht zwangsläufig kastriert. Oder nee, rede ich eben, jetzt
deswegen
wieder Quatsch?
Könnte ich mir das, nein, okay. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Population eh kastriert ist in dem Alter, ne? Also die sind so zwischen 6, 8, 10 Jahre alt. 6 und 8 ist, glaube ich, das häufigste, wann die einem vorgestellt werden.
Okay.
Es ist stressinduziert. Stress macht bei der Katze, beim Hund nicht zwangsläufig so, aber bei der Katze, also beim Kater, macht bei der Katze auch. Aber jetzt sprechen wir ja über Struvit beim Kater. Das trifft Frauen, Kätzinnen nicht so viel. Stress begünstigt Blasenentzündung. Futter verändert den pH-Wert. Das wird ja immer gerne auch vergessen, dass das Futter nicht nur im Magen-Darm-Trakt irgendwas macht, sondern dass das Futter, auch der Salzgehalt im Futter und sowas, natürlich auch an Flüssigkeitsausscheidungen oder halt auch nicht und eben auch am pH-Wert in der Blase was machen. pH-Werte, die eher hoch sind, die begünstigen die sogenannten Struvitsteine. pH-Werte in der Blase, die eher niedrig sind, die begünstigen die Calcium-Oxalatsteine, die auch die Meerschweinchen und Kaninchen haben. Das heißt, da muss man dann gucken und durch diese Entzündung in der Blase, ja, das ist so ein Kreislauf letztlich. Ne? Die Kristalle können ausfallen durch den fälschlichen pH-Wert. Entzündungsmediatoren gibt es da, die machen das dann ja auch immer noch anfälliger, sage ich mal, dass diese ganzen Prozesse fortschreiten, dass es schmerzhaft ist, dass vielleicht Urinverhalten eh verändert ist. Und es setzen sich dann auch gerne noch sowohl auf die Kristalle als auch auf die durch die Kristalle gereizte Blasenwand. Das geht ja in beide Richtungen. Setzen sich dann gerne auch Bakterien noch drauf. Das ist vor allem beim Hund ein Riesenproblem, beim Kater eigentlich nicht so. Hund hat viel mehr zu tun mit bakteriellen Infektionen in der Blase als die Katze und der Kater. Genau. Feststellen vielleicht. Du hast gesagt, wie merkt man das zu Hause? Also man merkt letztlich ähnliche Symptome wie bei einer Blasenentzündung. Das Tier geht unheimlich oft auf Klo. Das Tier drückt und presst. Wenn es jetzt halt wie beim Kater oder beim Rüden geblockt ist, dann stehen die und pinkeln und es kommt halt nichts. Oder der Kater hockt halt da auf dem Klo und hinterher ist kein Häufchen drin. Also nicht so ein Klumpendings da, weißt du? Aber viele lecken sich auch in den Regionen. Ne? Wenn die Blase schmerzt, gibt es auch Rüden und Hünden, also alle Rüdenhündinnen, Katerkätzchen, die sich den Bauch dann lecken oder die Männer dann auch die Penisregion vermehrt lecken, weil es einfach so weh tut und weil sie ja versuchen, diesen Schmerz wegzulecken da. Mhm. Also das sieht man dann noch zusätzlich. Ja, und wenn halt nichts mehr rauskommt, dann kommen wir ja in die Notfallregion, wo sie einfach zunehmend wirklich matschig, lethargisch und wirklich richtig krank werden. Das kann man auch nicht verpassen. Sind super schmerzhaft, wenn man sie am Bauch anfassen will. Der fühlt sich hart an. Wenn man den so vorsichtig durchfummelt, merkst du eigentlich schon die Blase auch, wie die gefüllt ist und sich nicht entleert. Und die kann dann bei so einem Kater schon orangengroß werden. Das tut halt einfach affenartig weh, ne? Und ja, das dazu. Jetzt würde ich was dazu sagen, wie man es findet und was man untersuchen muss eigentlich, oder?
Ja.
Ja. Entweder im Röntgen oder im Ultraschall oder und. Im Ultraschall ist, also Blase ist das Erste, was jeder Idiot, sage ich mal, der irgendwie einen Ultraschall irgendwo stehen hat, findet, weil man einfach draufhält und der schwarze Sack ist die Blase. Und dementsprechend ist es halt auch sehr schnell und sehr schonend gemacht, mal eben gerade zu gucken, fliegt da was oder fliegt da nichts oder sind da auch wirklich Kristalle abgelagert. Man kann im Ultraschall an der Blase eben auch sehen, ist die Blasenwand verdickt, wie ist der Füllungszustand, wie ist der Blasenhalsausgang. Und man hat die Möglichkeit, also früher hat man das auch nicht ultraschallgestützt gemacht, heute macht man es meistens ultraschallgestützt, heißt man guckt mit dem Ultraschall, wo man mit der Nadel reinsticht. Aber dann holst du mit der Nadel und der Spritze mal eben ein paar Milliliter sterilen Urin daraus. Der Vorteil ist halt immer, dass das Ergebnis nicht verfälscht ist und du wirklich alles gucken kannst. Also wenn da keine Keime drin sind, dann ist es auch keine bakterielle Mitursache. Wenn da Keime drin sind, dann musst du sie definitiv behandeln, weil sie nicht auf dem Weg nach draußen irgendwie gekommen sind. Und du musst den Urin dann einmal untersuchen. Du musst dir unter dem Mikroskop recht frisch, das vergessen immer viele, angucken, welche Kristalle da drinnen schweben. Viele schicken nämlich den Urin ins Labor ein. Und ich sag mal, da ist schon eine Fehlerquote dabei, weil Urin im Labor, also eigentlich soll man Kristalle relativ frisch, möglichst in der ersten Dreiviertelstunde, Stunde so untersuchen am besten. Weil durch dieses Stehenlassen vom Urin können sich auch Kristalle bilden, die da vorher eigentlich gar nicht waren.
Ah, okay.
Und dann hast du eigentlich gar nichts, aber hast einen leichten Befund. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn dann vom Labor wiederkommt irgendwie 1 bis 3 Oxalatkristalle pro oder so, dann kann es auch mal sein, dass das eigentlich gar nichts war, sondern dass das ist, weil wir es halt weggeschickt haben. Ne? Da würde ich dann nicht überinterpretieren.
Aber dann kannst du es ja nie wegschicken, weil das ist ja länger als eine Stunde unterwegs bis ins Labor.
Aber wenn da jetzt halt haufenweise Struvitkristalle oder massenhaft Calciumoxalatkristalle drin sind, dann ist schon recht eindeutig. Nur halt um zu sagen, ist 0 oder ist 1, ist es nicht ausreichend. Und also wir gucken deswegen eigentlich in aller Regel auch einmal fix bei uns drunter, auch wenn wir vielleicht die Probe insgesamt wegschicken, was wir dann meistens aus Effizienzgründen für den Besitzers Geldbeutel machen. Weil wenn ich es in der Praxis untersuche und dann noch wegschicke, um meinetwegen ein Antibiogramm zu machen, dann sitzt er ja auf allen Kosten und oft sind ja im Labor diese Kombipäckchen ein bisschen günstiger.
Mhm.
Und ja, und dann guckt man eben, welche Kristalle, welcher pH-Wert, ob da noch irgendwas drin rumschwebt, was da nicht reingehört. Manchmal ist Glucose noch mit drin. Es kann auch bakteriell sein, dass da Zucker mit drin ist. So Staphylokokken und Proteus und so als Bakterien.
Proteus?
Proteus. Ah. Die setzen sich als bakterielle, also als Bakterien gerne an diese Kristalle an. Das muss man natürlich dann beides therapieren. Und genau, also bei Struvit ist dann die Maßgabe, das sind so Ammonium-Phosphat-Verbindungen, da ist dann die Maßgabe, den Urin wieder saurer zu machen. Die Richtung ist halt deutlich leichter und da ist der Markt an Medikamenten, Pasten, Futter und sowas deutlich größer als in die andere Richtung fürs Calciumoxalat. Das heißt, wenn das Tier Struvit hat, was, also Calciumoxalat gibt es auch, aber eigentlich ist der Klassiker gerade bei der Katze oder beim Kater halt Struvitkristalle. Dann kriegen die spezielle Diäten. Da tatsächlich auch gerne die Tierarztdiäten, weil alle Freiverkäuflichen nicht das unbedingt beinhalten, um diese Substanzen aufzulösen und den Hahn anzusäuern. Die füttert man dann 3 Monate. Gibt es wirklich so Struvit-Diäten, die sollte man auch nicht länger füttern, weil die im Zweifelsfall den Hahn auch übersäuern können oder nicht gut sind für die Blase. Und danach gibt es so, ich sag mal, Steinpräventionsdiät, die eben ausgewogen ist für pH-Wert und auch an, je nachdem, was es dann ist, ne, eventuell auch am Calcium- und Vitamin-D-Gehalt und sowas alles. Und für alle, die Katzen sind ja gerne pingelig, aber Hunde auch. Also wer diese Diät nicht frisst, der kann auch über diverse Pasten oder Methioninpulver oder solche Sachen versuchen, das Ganze anzusäuern. Da gibt es auch eine Menge. Und dann ist halt ein...
Wie das normale Futter wird dann angesäuert oder was oder wie?
Nee, man säuert den Urin an, man diese Sachen füttert sozusagen. Aha. Also man füttert pH-sauer wirksame Dinge so, okay. Und dann geht das, ja. Dann gibt es auch noch so pflanzliche Präparate, die finde ich ganz gut, die auch noch Komponenten drin haben. Dann je nachdem, was es ist, ob es Kurkuma ist oder ob es Cranberry-Extrakt ist oder was nicht alles, um den Hahn pH sauer zu halten und die Blasenwand gesund zu halten. Das hilft ganz gut. Also das empfiehlt sich auch wirklich tatsächlich, das mal eine Episode zu füttern, wenn man ein Tier hat, was damit immer Probleme hat. Und dann bleibt die Kontrolle halt nicht aus. Ne? Man muss, wenn man schon Kristalle richtig hat, die sich so klumpen oder halt auch viel, viel Grieß drin hat, muss man im Verlauf nach 4 bis 6 Wochen spätestens einmal gucken, ob man schafft, das alles aufzulösen. Und wenn dann alles, also und dann werden halt die Kontrollabstände größer. Ne? Wenn es Pipi gut aussieht, dann muss ich nicht mehr gucken. Und genau, für Calciumoxalat, man sollte nicht zu viel Vitamin C, Vitamin D und Calcium halt in der Nahrung haben, um das zu verringern. Es gibt aber jetzt nicht so einen bunten Blumenstrauß unbedingt an Pasten und Pulvern und so wie im Falle von Struvitkristallen. Und ja, wenn es gar nicht sich auflöst, jetzt kommt man zu den chirurgischen Sachen. Wenn das alles nicht klappt, also ich habe Antibiotika gegeben, ich habe Entzündungshemmer gegeben, ich habe was für die Blase gegeben, ich habe was für den pH-Wert gegeben, es löst sich nicht auf und es verschwindet der Stein nicht, dann sollte man ihn aber dennoch chirurgisch rausholen. Das heißt, in der Blase kann man, wie eben schon gesagt, Bauch auf, Blase auf, Stein raus, Blase zu, Bauch zu. Ist auch tatsächlich eine Standard-OP, deswegen sage ich das auch so salopp, das ist jetzt kein Hexenwerk.
Das heißt, das könnte ich auch.
Das könntest du auch, ja. Guck. Einfach feststrapsen hier auf dem Küchentisch. Ja.
Macht Katharina. Also wenn ihr 20% sparen möchtet, ich mache das jetzt nebenbei.
Genau. Nimmst du so einen Zwirnsfaden aus dem Nähkistchen?
Mhm. Haben wir alles.
Ja, also das ist eine Methode. Wenn wir jetzt von Blasensteinen ausgehen, dann, und die müssen auch raus, weil die natürlich chronisch die Blasenwand immer weiter reizen und es dann nicht besser wird. Dann gibt es das zweite. Also es können sich natürlich diese Steine, das habe ich jetzt nicht gesagt, auch schon in den Nieren bilden und über den Harnleiter absteigen oder da festhängen. Das ist natürlich der Super-GAU, sowohl chirurgisch als auch schmerzhaft. Das tut unglaublich weh. Und dann bringt es halt auch nichts, hinten frei zu spülen. Ne? Da muss tatsächlich dann notfallmäßig der Bauch auf. Oder jetzt kommen wir für alles, was irgendwelche Röhren oder Harnleiter verstopft. Es gibt mittlerweile auch sehr viele Möglichkeiten, das mit dem Laser zu zertrümmern. Entweder, führst du ein und beschießt quasi diese Steinchen so lange, bis die in so viele Brösel zerfliegen, dass du sie dann einfach ausspülen oder absaugen kannst. Das geht tatsächlich, man kann auch einen Stent schieben durch den Harnleiter schon hoch, wenn das geht. Man kann natürlich auch in die Harnröhre Katheter einlegen. Der Vorteil ist natürlich, muss man einfach sagen, wenn man meinetwegen jetzt Blasen- oder Harnröhrensteine per Laser, Lithotripsie heißt das Schlaudern, heißt einfach nur Laserstein zerschmettern, kaputt machst, ist natürlich der Vorteil, dass du keine Bauchwunde hast, dass du kein Organ aufgeschnitten hast, an der Blase keine Narbe hast. Muss halt jemand machen, der es gut kann. Dann ist das kein Problem. Ist meistens deutlich teurer, sehr viel teurer. Ich glaube, es ist 2- bis 3-fache von der normalen Blaseneröffnung und Stein raus. Aber kann natürlich alle Steine auf dem Weg bis hin einschließlich in die Blase kaputt machen. Ich glaube, es geht auch schon im Harnleiter mit den ganz feinen Dingern, also jetzt vielleicht nicht beim kleinsten Kater der Welt, aber bei größeren Hunden auch. Ja, das, wenn die beim Hund und also bei der Katze, ja, da gibt es auch logischerweise Steine in der Harnröhre. Es ist immer hinten am Becken macht die Harnröhre so einen Schwung, so eine Kurve. Da muss man immer gut gucken, auch im Röntgenbild vor allem, dass man A, den Teil drauf hat und B, gut guckt, ob da irgendwas noch steckt. Beim Hund auch. Deswegen muss man unterschiedliche Röntgenbilder machen als im normalen. Also wenn ich jetzt Fremdkörper im Bauch suche, mache ich ein anderes Röntgenbild beziehungsweise eins weniger, als wenn ich einen Harnröhrenstein suche, weil ich mir eben hinten diesen Beckenboden gut darstellen muss und ich muss den Bereich vom Penisknochen auch gut darstellen, ob da irgendwas drin steckt. Ja, wenn da was steckt, kann man versuchen, mit dem Katheter und halt ein bisschen Spüldruck und so das Ganze wieder zurückzuschieben in die Blase und entweder dann die Blase aufmachen oder hoffen, dass es sich, bevor es wieder blockt, auflöst. Aber meistens tatsächlich macht man dann die Blase auf, wenn die Steine so groß sind, dass sie die Harnröhre verlegen, weil die Chance, dass sie es morgen abpinkeln und dann wieder geblockt sind, halt sehr, sehr hoch ist. Man kann beim Katheterisieren kann man, das ist, ist immer Sorge auch von vielen jungen Tierärzten, man kann die Harnröhre kaputt machen, ja, aber also ich habe erst eine gesehen, die das jemals geschafft hat und die war auch wirklich so grob, dass ich dachte, so grob wäre ich jetzt aber auch nicht gewesen. Gibt so ein paar Kniffe dann, die man machen muss, aber es passiert nicht wirklich, glaube ich eigentlich. Also ja, es passiert wahrscheinlich immer mal wieder, mir ist es noch nie passiert und ich finde es auch noch ein bisschen schleierhaft, wie man das denn machen kann, okay. Aber vielleicht sage ich in 10 Jahren was anderes dazu, das kann ja sein. Bislang ist es mir nicht passiert. Du musst halt einfach die Anatomie ein bisschen im Kopf haben, ne? Und dein Gewerk so wählen, dass du das halt bedienen kannst.
Ich gehe davon aus, dass man als Tierarzt so ein bisschen die Anatomie da im Blick hat.
Ja.
Aber gut.
Naja, hängt halt davon ab, dann auch ein bisschen, wie du den Penis im Zweifelsfall, in welche Richtung du den ziehst beim Kater und wie du den schiebst. Und
ich liebe diese Themen.
Wie du den Katheter da durchschiebst. So. Ob ich du Gleitmittel nimmst, ob nicht. Ob du andere Sachen, dann gibt es ja auch Medikamente, die diesen Spasmus, der in der Harnröhre dann entsteht, durch diese Reizung so ein bisschen lockert und dann bewegt sich da auch eine ganze Menge mehr Glukose und so kann da was helfen. Ja, also, weiß ich nicht. Gibt schon viele Möglichkeiten, bevor da was reißt. Dann beim Kater. Beim Hund ist es eigentlich so, man spült zurück und muss dann die Blase eröffnen oder nicht. Meistens dann schon oder man macht es halt mit dem Laser. Aber beim Hund lässt man die Katheter eigentlich nicht sitzen. Beim Kater ist es so, dass die dann oft stationär, also die kommen auch oft als Notfall, muss man sagen, wenn die wirklich geblockt sind. Und dann bleibt der Katheter 2-3 Tage in der Harnröhre liegen. Der wird dann festgenäht an der Vorhaut und dann wird hinten halt geguckt, wie der Urin aussieht. Der wird aufgefangen und wie viel er produziert und vorne kommt Infusion rein. Dann muss jeden Tag einmal das Ganze gut gespült werden. Meistens sind Sedationen, weil Kater da nicht so drauf stehen. Wenn man das Prozedere richtig macht und sie sind wach und man fummelt da immer die ganze Zeit mit diesem Katheter, der da an der Vorhaut festgenäht ist, rum. Manche lassen sich das aber auch gut machen. Die Idee ist halt, möglichst viel Grieß und Kristalle auszuspülen. Ja, und dann beruhigt sich oft die Blasenschleimhaut, dann blutet es auch nicht mehr so viel. Dann beruhigt sich das Ganze, was im Urin ist und dann kann es wieder gezogen werden. So, und dann muss man zu Hause halt alles anpassen. Viele Trinkbrunnen, Futter, was so reguliert, dass die Durst haben, aber das möglichst nicht ausschließlich über den Salzgehalt reguliert. Dann, das ist nämlich bei so Futterhaus, Fressnapf, normal konventionellen Futtern, will ich sagen, oft der Fall, dass die dieses vermehrte Trinken ausschließlich über den Salzgehalt regulieren. Du musst ein bisschen gucken, was der haben will. Du musst immer ein Klo mehr als Katzen haben im Haushalt. Die Stresspunkte absetzen, vielleicht Pheromonstecker nehmen. Man geht auch mittlerweile davon aus, eben weil es so stressinduziert ist, geht der Trend eher dahin, die Katzen dann das hat mir, glaube ich, in der anderen Folge schon mal mit, Antidepressiva und anderen Schmerzmitteln auch recht lange zu behandeln. Denn die Maßgabe ist, du willst das Tier gesund machen, den Urin in den pH-Wert und so bringen, dass alles wieder läuft. Die Blase, dass sie nicht mehr entzündet ist, dass sie das nicht begünstigt. Und dann hast du eine Chance, und der muss meistens abnehmen, der Kater, weil es kam ja der moppelige Kater. Und dann hast du oft die Chance, dass es auch nicht wiederkommt. Wenn du das nicht perfekt machst oder einfach auch sehr viel Pech hast, aber vorwiegend ist es auch oft ein Managementproblem, zu wenig Bewegung, doch nicht an alles gehalten, Dann kriegst du Episode 2. Dann kommt der ganze Rotz nochmal. Dann geht es wieder 3 Tage auf Station. Ich glaube, sowas passiert ja meistens dann auch im Notdienst. Und dann noch die 3 Tage stationär. Da ist man pro Episode, sagen wir mal, wenn es auch nicht im Notdienst ist, gut, denke ich, so mindestens 1.000 bis 1.500 Euro los für so eine Runde.
Okay.
Und das darf man sozusagen maximal 3 Mal machen. Wenn es beim 3. Mal wieder verstopft, spätestens dann muss die Penisspitze amputiert werden. Das heißt wirklich, man macht im Prinzip optisch aus einem Kater eine Kätzin und schneidet es hinten so weit auf, dass halt diese Engstelle der Penisspitze weg ist, dass es besser abgespült werden kann. Das Gleiche kann beim Hund auch nötig sein, wenn es entweder nicht per Laser geht oder es gibt keinen Laser oder es kommt aus Kostengründen nicht in Frage oder aus anderen Gründen, kann ja auch sein. Dann macht man letztlich das Gleiche beim Rüden auch. Der Schließmuskel ist ja eher blasennah, zumindest ein Großteil davon. Und dann machst du frühestens quasi zwischen Po-Loch und da, wo eigentlich die Hoden hängen, kommt dann die Öffnung raus beim Kater, und beim Hund kannst du es da auch machen. Oder du kannst es beim Hund so ein bisschen weiter unterm Bauch vorm Hodensack machen, dass du da die Harnröhre aufmachst und wie so diese Fisteln, die man auch bei Darm raus und so beim Menschen kennt, weißt du, wenn man einen künstlichen Darmausgang legt, legst du im Prinzip einen künstlichen Pipi-Ausgang. Die sind dann nicht per se inkontinent, eben weil der Schließmuskel ja nicht da ist, sondern schon weiter vorne. Die neigen natürlich eher zu Inkontinenz, und dann muss man dieses Stoma, was sich da bildet, einfach gut pflegen. Und auch dann ist der Ablauf besser geschaffen. Aber diese Lösung in beiden Fällen entbehrt nicht alle Maßnahmen, die man hätte vorher auch schon machen können, weil man natürlich nicht haben will, dass da sich chronisch weiter Blasenkristalle oder Harnsteine oder so bilden und man sich denkt, oh, egal, brauche ich das alles gar nicht zu machen. Das pillert sich jetzt ja durch diese Riesenöffnung raus. Nee, ungesund sind diese chronischen Entzündungsgeschehen schon auch und schmerzhaft auch.
Klingt doch dramatischer, als ich gedacht hatte.
Ja?
Boah.
Aber ich glaube, jetzt bin ich auch fertig damit.
Das ist schön.
Also es kann ich wüsste nicht, was ich noch sagen soll. Ich habe gesagt, Bewegung, dünn sein, Fütterungsmanagement. Ja. Fazit könnte ich jetzt schon sagen. Fazit. Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel, Hund und Katze haben gerne mal Harn, Grieß, Kristalle, Steinchen unterschiedlichen Ursprungs. Bei Kaninchen und Meerschweinchen meistens Calcium assoziiert. Bei Hund und Katze Calcium oder Struvit, also ammoniumphosphatlastig, mit unterschiedlichen pH-Werten, dementsprechend auch unterschiedlich zu behandeln. Es kann zum Notfall werden in dem Moment, wo irgendein Steinchen abfließt und die Harnröhre so blockiert, dass Pipi nicht mehr abfließen kann, weil dann wird immer weiter Urin produziert, der sich nach oben staut. Es tut unglaublich weh, die chronischen Blasenentzündungen tun weh. Dieser geblockte Mechanismus tut natürlich 37.000 Mal so viel weh. Wenn sich die Steinchen vorher schon in Niere und Harnleiter bilden, tut es weh. Und es gibt, wenn man das wieder freigespült hat, das System, eine ganze Menge Medikamente und Managementmaßnahmen, die man treffen kann, damit es nicht wieder auftritt. Es ist relativ kostspielig, finde ich immer, weil du oft mit Blutuntersuchungen, Urinuntersuchungen nochmal hier spülen, nochmal da Katheter legen, nochmal Kontrolle oder 3 Tage stationär und nochmal ein paar Wochen Kontrolle, die ganzen Medikamente und so. Also es ist kein Schnäppchen, so ein Prozedere. Das heißt, jeder, der mit der ersten Episode konfrontiert wird, sollte sich das hinter die Ohren schreiben, weil sonst kommt es wieder und wird nur noch teurer.
Oh weil, okay, das ist ja was sich wahrscheinlich jeder gerne hinter die Ohren schreibt jetzt.
Ja, genau. Und in diesem Sinne, glaube ich, versuche ich es nochmal mit dem Hundestrich. In diesem Sinne hat Katharina doch 3 Sätze mehr gesagt, als ich dachte, am Anfang zumindest. Danach ist sie selig neben mir entschlummert.
Ja, genau, ich schlafe schon.
Ja, nähere Infos zu uns, zu den Kursen, wie immer jetzt noch nicht ganz perfekt, aber besser perfekt als letztes Jahr, auf hundeschule-pudelwohl.de oder auf goodmorning-pets.de, auf unseren Insta- oder Facebook-Kanälen hundeschule-pudelwohl oder livania-vet oder Dr. Chris wäre ein bisschen wenig gepflegt, aber grundsätzlich da auch. Und ansonsten freuen wir uns über Feedback. Manchmal sieht man das nicht, dass wir uns über Feedback freuen, weil nämlich das mit der E-Mail-Abruferei manchmal nicht klappt. Und dann ist es schon sehr peinlich passiert, dass uns jemand was sehr, sehr Nettes geschrieben hat neulich. An dieser Stelle nochmal Entschuldigung. Und wir nicht mal wussten, dass wir eine Nachricht gekriegt haben. Genau, aber auch das kriegen wir jetzt alles tatsächlich zunehmend in den Griff. Und wir freuen uns auch auf Bewertungen. Das fand ich neulich witzig. In einem anderen Podcast hat einer bestimmt in seinem Podcast dreimal gesagt, ich freue mich auch über 5 Sterne und ich freue mich auf allen gängigen Podcast-Plattformen und über eine Bewertung. Auch wenn du da nur schreibst, hey cool, netter Podcast, würde mir schon reichen, fand ich irgendwie witzig, dass man schon quasi den gewünschten Rezensionstext mit einblubbert, was man gerne hätte.
Wir können ja auch Texte vorgeben.
Genau.
Und dass wir uns nicht über 1-Sterne-Bewertungen freuen, das ist selbst erklärt.
Ja, ich denke auch. Ja, ich denke, wenn man 1 Stern geben will, kann man ja auch einfach was anderes hören, oder? Genau. Und ja, fertig. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Ich wünsche Katharina gute Besserung.
Danke.
Fand ich sehr tapfer und freue mich auf nächste Woche, wenn Katharina wieder gesund ist und die ganze Zeit redet und es heißt...
Wie heißt das nochmal, was wir hier
good
machen?
Good morning, Pants.
Ach ja, genau. Good morning, Pants.
Tschüss.